Bleibt uns noch der letzte Abschnitt in 3. Mose 8. Das Füllopfer, dieser Ausdruck, weil uns die Hände gefüllt sind, wir sahen, dass sie uns durch Jesu Opfer gefüllt sind, auch die anderen Gott zu bringen, Gott darzustellen im Opfer Jesu, vollkommen in ihm, das Alte ist vergangen, alles ist neu. Aber nun haben wir gelesen, und das hat er ja alles getan, dass dem Aaron, dem berufenen hohen Priester, ein zweites Mal die Hände gefüllt sind. Und die Frage, wozu? Ganz schlicht gesagt und mit einem Wort. Na, hier ist ja nun ausdrücklich gesagt, im 33. Vers. Zum Essen, na klar. Das Opfermahl zu halten, 7 Tage Opfermahl. Dieses geschlachtete Lamm, den geschlachteten Widder, der nun gekocht ist, zu essen. Und mal ganz schlicht zu sagen, vom Opfer zu leben. 7 Tage leben sie vom Opfer. Sie essen und dazu das ungesäuerte Brot. Und an der Stelle wollen wir uns doch schnell mal fragen, wo begegnet uns dieses Opfermotiv, Liebesmotiv? In der Liebessinfonie des Lebens Jesu. Unverkennbar, da er sich selber zur Speise gibt. Nicht nur der Verkündigte, wir hören das Evangelium, sondern der sich selber zur Speise gibt. Ich freue mich so, im Alten Testament die eine Stelle mindestens zu wissen, wo auch das heilige Mahl vorgeschattet ist. Im Zusammenhang mit all den Opfern, die dargebracht werden und die alle hinweisen auf den einen Jesus. Wie könnte das im Leben Jesu fehlen? Er füllt uns die Hände, er gibt sich uns, dass wir essen. Und neuer Bund, dass wir trinken. Wenn wir das so sehen, dann dürfen wir also sagen, das Abendmahl ist ein Opfermahl. Die Gemeinde versammelt sich, miteinander Opfermahl zu halten. So wie das im Alten Bund regelmäßig geschah, immer wieder, ganz häufig, dass sie dann sich zusammensetzen und das Opfermahl halten. Wie sehr das gerade auch in diesem Zusammenhang mit anklingt, ich wundere mich immer über das Wort Gottes. Das sind oft ganz feine Linien und wir beachten sie oft gar nicht. Wie in diesem Zusammenhang die Rede ist vom ungesäuerten Brot. Und zusammen mit dem Fleisch des Opfertieres empfangen sie das ungesäuerte Brot. Wie ein Hinweis schon im Alten Bund in dieser Form, in der Gestalt ungesäuerten Brotes, werden wir dieses Opfermahl halten, sein Fleisch essen. Wie ein feiner Hinweis, hier das Brot. Der sich uns zur Speise gibt. Jesus, der sich uns zur Speise gibt. Und noch eine andere Stelle, aber da lesen wir erst einmal die Einsetzungsworte vom Heiligen Abendmahl. Und zwar, in dem Fall lese ich es mal bei im 1. Korintherbrief, wie es dem Apostel Paulus gegeben worden ist, der gar nicht dabei war. Und der auch sagt, ich habe mir das nicht von den anderen Aposteln erzählen lassen, ich habe das unmittelbar vom Herrn empfangen, so war es. Was für eine Unterweisung doch dieser Paulus bekommen hat. Der einst ein Feind Jesu Christi war, ein Mörder der Heiligen Gottes. Und den der Herr sich herausgreift, das kann nur der Herr sich leisten, denn er starb für alle. Und den er dann in die Einsamkeit führt, in die Wüste und nach Tarsus, 14 Jahre lang etwa, in der Verborgenheit. Und dort ist er unterrichtet worden. Der Geist Jesu hat ihn unterrichtet und so auch ihm mitgeteilt, das Geheimnis des Sakramentes des Heiligen Abendmahles. Im 1. Korintherbrief berichtet er das im 11. Kapitel. Da lese ich vom 23. Vers an. Wir wollen das auch recht aufnehmen jetzt. Das sind ja vertraute Worte und die hören wir aber immer wieder und nehmen sie jedes Mal ganz neu auf. Und immer wieder erweist sein Wort, das Wort Gottes, seine Kraft. Wir können es zum 100. Mal hören oder zum 500. Mal. Und wieder erweist es seine Kraft. Und wir haben es, wer weiß, wie oft gehört, und dann fällt ein kleiner Lichtstrahl des Geistes Gottes drauf. Und dann funkelt es in ganz neuer Weise, wie wir es nie gesehen haben und nie gehört haben. Wort Gottes, das ist nur beim Wort Gottes möglich. Und nun lesen wir. Paulus schreibt, ich habe es von dem Herrn empfangen, also nicht von Petrus oder Johannes oder irgendeinem, von denen, die dabei waren, als das geschah. Nein, nein, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch gegeben habe, Doppelpunkt. Was er der Gemeinde dann verkündigt hat und ihnen auch gegeben hat als die Feier des Heiligen Mahles. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Derselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtnis. Bis dahin. Worauf ich in dem Zusammenhang auch nochmal aufmerksam mache, die Anklänge an das, was wir im Neuen Bund dann vom Herrn empfangen haben, was wir jetzt gelesen haben und nun schon Anklänge im Alten Bund, da das vorausgeschattet ist. 3. Mose 8, wie es erst heißt, 33, 7 Tage sollen eure Hände gefüllt werden. Und Vers 34, wie es am heutigen Tage geschehen ist, so hat der Herr geboten, auch fernerhin zu tun, damit ihr entsühnt werdet. Einsetzungsworte vom Herrn gegeben, solches tut zu meinem Gedächtnis. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also die Weisung des Herrn, nicht nur jetzt. Ich setze es jetzt ein. Aber nun haltet's auch fernerhin so, so wie wir jetzt miteinander es handeln. Das Abendmahl alle Zeit im Gedenken an das, was jetzt geschieht. Wir sehen dieselbe Linie im Alten Bund. Wie es am heutigen Tag geschehen ist, jetzt das Webopfer, und jetzt nun das Füllopfer, um zu essen. So hat der Herr geboten, es auch fernerhin zu tun. wie es jetzt beginnt, geht es weiter. Und immer wieder ist auch es in dieser Weise gehalten worden im Alten Bund. Und immer wieder feiert die Gemeinde Jesu Abendmahl im Neuen Bund. Abendmahl, Opfermahl. Und nun wollen wir dem ein wenig nachsinnen. Das Geschehen im Abendmahl. Wir lasen eben, dass der Herr Jesus das Brot bricht. Da haben wir wieder das ungesäuerte Brot. Das ist das Element, das er gibt der Gemeinde, wenn sie feiert. Immer wieder in der Gestalt ungesäuerten Brotes. Und jedes Abendmahl empfangen wir ungesäuertes Brot. Hier auch. Er bricht das Brot, gibt seinen Jüngern und sagt, das ist mein Leib. Er nimmt den Kelch, so hat er es gestiftet, der Kelch gefüllt mit Wein, spricht sein Wort darüber, das ist der neue Bund im Blut, das ist mein Blut. Und im Blut geschieht neuer Bund. Das ist mein Leib. Und wenn der Herr Jesus etwas sagt, geschieht's. Nie sind's leere Worte. Er sagt zu dem Gichtbrüchigen, den sie durchs Dach heruntergelassen haben, der zu seinen Füßen liegt, und der seine Glieder nicht selber bewegen kann, stehe auf, nimm dein Bett und geh heim. Und dann steht er auf. Und dann geht er. Und die Leute, die erst nicht zur Seite treten konnten, den armen Kerl reinzulassen, die machen auf einmal die Bahn frei. Und sie bringen ihn nach Hause. Er geht nach Hause. Der Aussätzige, auf den Jesus seine Hand legt, sei rein. Und er ist rein. Sein Wort wirkt, was es sagt. Es ist nie Schall, bloß Schall. Es ist wirksame Kraft. So wie es schon in der Schöpfung war. Es werde Licht und es ward Licht. Und dem Blinden sagt er, sei sehend. Und er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll, dass ich sehe? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und dann flammt es vor dem Mann hell auf und er sieht, was er zuvor nie sehen konnte, wo Nacht war. Sieht er den Sonnenschein und alles im Glanz der Sonne, sieht die Bäume, sieht die Menschen, vor ihm steht Jesus, er sieht ihn. Und der Taubstumme, dem er die Finger in die Ohren steckt und aufblickt, mit der Mimik es ihm verständlich macht, Ephata, tu dich auf. Und der Mann hört und der Mann spricht recht. Auch wenn er den Dämonen gebietet, schweigt, dann schweigen sie. Und wenn er sagt, fahre aus, dann fahren sie aus. Immer richtet sein Wort das aus, was es sagt. Er ruft ins Grab des Lazarus hinein. Was hat es gekostet, dass sie endlich doch den Stein wegwälzten? Er stinkt doch schon, 4 Tage drin gelegen, orientalische Verhältnisse. Aber nun wälzen sie ihn weg. Und in die Grabhöhle ruft Jesus hinein mit lauter Stimme, nicht nur so murmelnd, mit lauter Stimme, klarer Stimme. Jeder konnte es hören und sollte es hören. Lazarus kam heraus. Und dann bewegt sich's im Dunkel der Grabeshöhle. Und sie können ihm nur noch die Leichentücher abnehmen Er ist dem Leben wiedergegeben. Und da der Sturm das Boot zu verschlingen droht, die Wellen ins Schiff schlagen und die Jünger, Experten zur See, sich ängsten, schreien, nur schreien können, den Tod vor Augen. Und sie wecken Jesus, sie rütteln ihn, er schläft. In großer Geborgenheit. Und er schimpft nicht, sondern erhebt sich in diesem schwankenden Boot, streckt die Hand aus, gebietet. Schweig, verstumm. Und augenblicklich legt sich der Sturm und es glätten sich die Wogen. Wer ist der? Selbst vom Ufer haben das beobachtet. Dieses ganz Plötzliche, es reißt ab. Er hat nur gesprochen. Er sagt, es geschieht. Und wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sind die Menge der Sünden hinweggetan. Dann sind Lasten vom Herzen weg. Dann beginnt etwas Neues. Und im Kreis seiner Jünger, heilige Stunde, das letzte Zusammensein hier auf Erden im Kreis der Jünger. Keiner fragt ihn, was tust du? Es mag die Heiligkeit Gottes sich gelagert haben über dieser Stunde. Sie haben Passamal gehalten und dann ergreift Jesus das Brot, bricht es vor den Augen der Jünger, die nur schauen können, hält es ihnen entgegen und sagt, das ist mein Leib. Und sie empfangen Leib Christi. Schon ist er auf dem Weg zur Opferstätte. Sein Wort wirkt, was es sagt. Und das ist mein Blut. Und im Blut der neue Bund, den Gott mit euch schließt. Und da er ihnen den Kelch reicht und sie trinken vom Kelch, empfangen sie Blut Christi. Sein Wort wirkt, was es sagt. Und jede Mahlfeier ist verbunden mit diesem seinem Wort, nach seinem Willen, nach seiner Weisung, so oft ihr es tut, so oft ihr es trinkt. Und das nun durch die Jahre, Jahrhunderte, fast Jahrtausende. Jede dieser Mahlfeiern ist verbunden mit diesem Wort, das er gesprochen hat, über den Elementen, über dem ungesäuerten Brot und über dem Wein. Zu jeder Mahlfeier gehören diese sogenannten Einsetzungsworte, die er selber gesprochen hat. Ohne diese Einsetzungsworte wäre es nie eine Mahlfeier. Und dann ist es wieder das Wort Jesu. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, gebrochen wird. Das ist mein Blut. Und wir wissen, dass wir Leib Christi essen und Blut Christi trinken. Mit anderen Worten heißt das also, und das wäre der zweite Punkt, das Opfer von Golgatha ist auf dem Altar, da wir das Mahl feiern, gegenwärtig. oder auf dem Tisch, um den wir uns scharen und das Mahl feiern. Das Opfer von Golgatha ist hier gegenwärtig. Dass ich es nochmals sage, damals geschlachtet, einmal für allemal. Und nun auf dem Altar, heute gegenwärtig, auf dem Tisch, heute gegenwärtig. Erlaubt mir, dass ich es mal ganz profan sage. So wie die Familie heute am Tisch sitzen kann. Und das Fleisch von einem Schaf essen, das vor 2 Jahren geschlachtet worden ist. Auf welche Weise es auch konserviert worden ist. Damals geschlachtet und heute sind wir beieinander und essen. Und damals geschah die Opferung Jesus, den sie getötet haben, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus, den sie ans Kreuz angenagelt haben. Das Kreuz von Golgatha ist sein Opferaltar. Da Gott ihn uns zu gut gegeben hat, von dem Kreuz haben sie ihn abgenommen. Und wir halten heute noch Opfermahl. Und wenn wir das Brot empfangen beim Heiligen Mahl, dann weiß ich, ein Bissen von dem Leib Jesu Christi. Und wenn ich vom Kelch trinke, ein Schluck vom Blut Jesu Christi. Von dem, der damals geopfert war und heute hier gegenwärtig ist. Wie? Das ist unwichtig, aber dass es geschieht. Der Glaube hält sich daran, dass es so ist. Über dem Wie haben sich die Christen zerstritten, das ist das Schrecklichste. Nicht über der Tatsache, dass hier Christus gegenwärtig ist, sondern über der Frage, wie das sein kann, wie töricht. Und der Lutheraner hat seine Erklärung und die kann ich mir voll zu eigen machen. Luther hat gesagt, in und mit und unter dem Brot empfangen wir den Leib Christi. Wir empfangen Brot, wir essen Brot. Aber in diesem Brot und mit diesem Brot und unter diesem Brot empfange ich einen Bissen vom Leibe Christi, damals am Kreuz geschlachtet. Und Luther hat es so gesagt, wir trinken vom Kelch, wie er es geordnet hat. Wir trinken von diesem Wein. Und in diesem Wein und mit diesem Wein und unter diesem Wein, in, mit, unter, das ist der Deutungsversuch, mehr kann es nicht sein, empfange ich einen Schluck, jetzt wirklich, von dem Blut, das damals geflossen ist. Wobei, das übrigens wichtig ist, Opfermahl. Leib und Blut empfangen wir getrennt, nicht in einem. Der lebendige Leib, da ist das eins, aber da er geopfert ist, sind Leib und Blut getrennt. Es ist wirklich Opfermahl. Von seinem Leib, von seinem Blut, wir empfangen in, mit und unter. Luther hat die Dinge mitunter sehr drastisch gesagt oder auch plastisch. Hat er also unter anderem gesagt, das Brot, was wir essen, der Wein, den wir trinken, sie sind das Vehikel, auf dem er einherfährt. Vehikel ist ein Fahrzeug. Sylvain also mit seinem Vehikel ankommt. So kommt der Herr auf diesen Vehikel zu uns. Nicht das Brot ist wichtig, sondern er, der mit diesem Brot zu uns kommt und sich uns richtig schenkt, in uns eingeht. Das ist die eine Weise unter Katholik. Er spricht von der Transsubstantiation und meint damit, das Brot ist kein Brot mehr und der Wein ist kein Wein mehr. Das Brot hat zwar, ich will es mal so sagen, wie es der Katholik gelehrt bekommt, hat zwar die Akzidenzien eines Brotes, die äußere Erscheinungsform des Brotes. Es schmeckt wie Brot, sieht auch aus wie Brot. Aber es ist kein Brot mehr, es ist der Leib Christi. Total verwandelt. Und der Wein ist kein Wein mehr. Er hat zwar die Akzidenzien des Weines, schmeckt wie Wein, sieht aus wie Wein, man könnte auch sagen, er riecht wie Wein. Und ist doch kein Wein, sondern ist Blut Jesu Christi. Das kann für uns nicht mehr sein als Deutungsversuch. In jedem Fall, ob so oder noch ganz anders, bleibt es Wunder. Wunder ist nicht erklärbar. Es ist schrecklich, dass wir über dem, dass wir Wunder erklären wollen, uns voneinander trennen. Wir sollten und wir dürfen auch herzlich danken, ob wir uns evangelisch nennen oder ob wir uns katholisch nennen oder was für welche auch. Danken für das, was wir gemeinsam haben. Erstens und allererstens, jedem geht es um den Leib Christi und jedem geht es ums Blut Christi und um nichts anderes. Zweitens, wir dürften herzlich dafür danken, dass wir eins darin sind, er ist jetzt und hier gegenwärtig, der damals am Kreuz sich geopfert hat und gestorben ist und begraben worden ist. Jetzt und hier. Wir halten immer noch Opfermahl. Jetzt ist er hier gegenwärtig. Er. Der Lutheraner spricht von der Realpräsenz. Was heißt denn das? Das heißt, er ist real, wirklich und wahrhaftig präsent, gegenwärtig. Hier ist er wirklich und wahrhaftig, leibhaft, greifbar, fühlbar, anschaubar. Und dagegen schmecken, gegenwärtig. Nicht nur als verkündigtes Wort, Botschaft von ihm, leibhaft, gegenwärtig. Hier in dieser Stunde, da wir miteinander das heilige Mahl feiern. Es hat ihm gefallen, so bei uns einzugehen, sich so uns zu schenken. Wir sprechen von der Realpräsenz. Und der Katholik, wer es nun auch weiß, aber der Evangelische hat sich ja mit viel Geschrei gestoßen an dem Wort, was der Katholik gelernt hat. Es geschieht eine unblutige Wiederholung des Opfers und da müsste ich auch sagen, nein, das Opfer wird nicht wiederholt. Und da wissen wir ein für alle Mal, wir nehmen da jetzt dran teil. Und da ist mir das mal eine große Stärkung gewesen, Freude, also mal im Bruderkreis beieinander waren evangelische, katholische Pfarrer. Vor nun einer Reihe Jahren, es ist schon lang her, sind wir in regelmäßigen Abständen beieinander gewesen, haben uns miteinander ausgetauscht. Und dann einer der katholischen Brüder, wir waren dann immer so 3 Tage beieinander, uns einmal einen Vortrag hielt über, sie nennen es nicht Abendmahl, die Eucharistiefeier, die Danksagung, nahm, dankte, die Danksagung. Und sagte, in den lateinischen, in der katholischen Kirche ist ja immer ausschlaggebend der lateinische Wortlaut eines Dogmas, der lateinische. Nicht die deutsche Übersetzung oder die Übersetzung oder irgendein anderes Wort, der lateinische Wortlaut. Und er uns dann das einmal sagte, wo wir sagen, unblutige Wiederholung. Das steht im Lateinischen, wo es mit Wiederholung übersetzt ist, das Wort Repräsentatio. Das ist dasselbe Wort in die Gegenwart hereingenommen. In die Gegenwart hereingenommen. Und da sind wir uns auf einmal ganz nah. Das Opfer Jesu hereingenommen in die Gegenwart. Da ist er. Wir hätten so viel Möglichkeit, miteinander nur zu loben und zu danken. Und das ist das ganz Große, wenn wir Mahl feiern. Dann habe ich die kleine Hostie in der Hand und weiß ein bisschen vom Leib Christi. Das ist mein Leib. Und wenn ich den Kelch nehme und trinke, ein Schluck Blut Jesu Christi. Das ist mein Blut. Weil das so ist. Denk so an die Erfahrung bei uns in Bronsdorf. Als ich herkam, war das so, ja, wie es, heute hat sich viel geändert in der Zwischenzeit, aber da war das noch so, ja, 4-mal im Jahr Abendmahl. Und da kam Hinz und Kunz. Da war das eben wieder mal dran. Und da kamen sie aus ihren Sünden und gingen zurück in ihre Sünden. Da haben sie zuvor geflucht und gedammigt und danach weiter geflucht und gedammigt. Jedenfalls konnte man das oft feststellen. Ich sage das nicht von allen. Da kamen sie zerstritten und unversöhnlich und gingen zerstritten und unversöhnlich weg. Es war so schön, als Gott uns die Erweckung schenkte, 52, und etliche zig in der Woche zum Glauben gekommen sind, gebeichtet. Ganze Wäschekörbe voll Zaubereidinge haben wir verbrannt. Der Ort überzogen davon. Absagen und Hingabe an Jesus. Und dann kamen sie als die Familie Gottes, der Kreis um Jesus. Sonntag für Sonntag zusammen, heute noch. Viele sind schon heimgegangen beim Herrn. Und ebenso viele sind herzugekommen, Junge und Alte. Und dann lernten sie und wurden belehrt, das Wort Gottes, so wie es ja selbstverständlich ist und normal ist. Sie blieben in der Lehre. Aber eben auch im Brotbrechen. Apostellehre, die Gemeinschaft miteinander, die wird lebendig in solch einem Kreis. Das ist ja die einzige Veranstaltung immer gewesen, ohne Programm. Nicht eine feste Ordnung. Es entfaltet sich von einmal zum anderen. Es könnte mal sein, dass der Pastor einen Auftrag hat, sagt, heute habe ich etwas zu sagen. Und meistens war es so, dass aus dem Kreis es kam und da schlossen sich dann Belehrungen an oder was da so alles geschah und wie gelobt und gepriesen. Also die Jüngerschar. Ja, und das haben sie auch gelernt. Sie blieben der Apostel lehren, der Gemeinschaft und sie Brot brechen. Und da war die Frage nach dem Abendmahl auf einmal da. Die habe ich nicht mal gestellt. Schön so. Sagten sie, können wir denn da nicht öfters Abendmahl halten, wenn das so ist? Leib Christi. So, mit Freuden halten wir es jeden Monat einmal. Warum nicht jeden Sonntag? Sagt, noch lieber. Und von da ab jeden Sonntag. Und dann war es von ganz allein, das sind Dinge, die man nicht so sagen braucht. Ich habe das ihnen nie gesagt. Aber es war eine Tatsache, dass die anfingen, sich zu verneigen. Eigentlich ganz verständlich. Christus. Leibhaft. Ein Leib, sein Blut, und sie verneigten sich. War mir nur lieb, es war dann oft, muss ich sagen, eine heilige Weihe über dem Ganzen. Ein wirkliches Feiern, eine große Schar, die dann jeden Sonntag teilnahm. Die Brüder und die Schwestern vom Kreis. Und Gott selber schied, dass der Missbrauch nach und nach aufhört. Eine Sache für sich. Aber ich wollte nur sagen, dieses sich verneigen, das war ein Bedürfnis. Und ist das was anderes, wenn von Luther berichtet wird, der junge Luther nun erst einmal, der zum ersten Mal die Messe zelebrierte, nachdem er seine Priesterweihe empfing? Und von dem berichtet wird, wie er dann diese konsekrierte, wie man das so nennt, Hostie, in seiner Hand hielt, dass der ganze Kerl gezittert hat, die Knie gezittert und der ganze Luther hat gezittert. Über dem Gegenwart des Herrn. Könnte ja auch einer denken, naja, wenn man das erste Mal so eine Messe zelebriert. Aber vom alten Luther weiß ich, und ich weiß auch, dass es die letzte Abendmahlsfeier war, die er in Halle hielt. Ich weiß nicht genau, ob es überhaupt die letzte Abendmahlsfeier war. Aber da ist ihm das Missgeschick widerfahren beim Ausspenden, dass ihm eine Hostie entglitt und vor die Altarstufen fiel. Und Luther, wie er war, im Ornat die Stufen unter sich lang auf dem Altarplatz hingelegt. Und mit dem Mund die Hostie aufgenommen. Das war ihm zu ungeheuerlich, dass ihm das entglitten ist. Leib Christi. Da kommt auch was zum Ausdruck. Von dieser heiligen Ehrfurcht. Oh, was hat der Herr uns hinterlassen? Dass er so wirklich war, real zu uns kommt. Ein drittes. Wir essen und trinken. Sonst hören wir immer. Ihr hört nun schon 3 Tage. Ich bewundere eure Geduld. Beim Abendmahl essen wir und trinken wir. Leib und Blut Christi. Und es wird uns einverleibt. Ich habe hier Johannes 6 aufgeschlagen, das ist das Abendmahlskapitel bei Johannes. Er berichtet nicht den äußeren Ablauf der Mahlfeier, das hat der Matthäus getan. Und auch der Markus und auch der Lukas. Und Johannes, der hat immer so ein bisschen die Innenschau von dem Ganzen. Der guckt ein bisschen tiefer. Man redet davon, das sei also die Abendmahlstheologie, wie sie der Johannes uns überliefert hat. Johannes 6. Und da will ich mal lesen, Vers 50 bis 56. Da sagt der Herr Jesus, dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, auf das, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und nun ganz massiv, das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Brot ist gleich sein Fleisch. Und sein Fleisch kommt zu uns als Brot. Für das Leben der Welt. Dass wir uns das Leben essen. Und nun, typisch, da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Es ist ja genau das Gleiche, wenn die Konfessionen sich verhärtet haben über dem großen Geschenk, das uns im Heiligen Mahl geworden ist. Und es hat immer wieder Streit, schrecklichen Streit ausgelöst. Das klingt hier schon auf. Jesus sprach zu ihnen, Amen, Amen. Er hat gehört, merkt ihr? War wieder hörend vor Gott. Auf diese Frage hin hört er zu Gott. Amen, Amen. Ich sage euch, werdet ihr nicht essen, jetzt wird es noch deutlicher, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Er mildert nicht ab, er verschärft die Aussage. Nicht die Absicht, jetzt das schön zu beschwichtigen wieder, nein, nein, noch massiver. Mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Und wenn er das nicht tut, habt ihr kein Leben in euch. Und nun dieser 54. Vers. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch, das ist die rechte Speise. Und mein Blut, das ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Oh, das sind Sätze. Und ihr merkt, er sagt es immer häufiger. Und wenn es sein muss, bewusst anstößig. Und das ist Anstoß für den Menschen. Schon die Tatsache, sein Fleisch essen und die Tatsache, sein Blut trinken. Das verletzt unser ästhetisches Empfinden. Und nichts schwächt er ab. Das große Wunder ist zugleich das große Geschenk. Opfermahl, Opfermahl, Opfermahl. Ihr nehmt mich in euch auf, heißt das. Über dem allen vollzieht sich ein Einswerden mit ihm bis ins Leibliche hinein. So wie Eisen im Feuer zu einer Einheit verschmelzen. Glühendes Eisen. Wobei das Eisen Eisen bleibt. Und Feuer Feuer. Und das sind zwei Elemente. Und doch so miteinander verschmolzen, dass das Eisen die Natur des Feuers angenommen hat. Nimm es aus dem Feuer und es ist Eisen. Aber nun ist das Eisen selber wie Feuer. Und das harte Eisen wird biegsam. Das kalte Eisen glüht. Wir sind Eisen. Wir sind hart, störrisch, widerstrebend. Kalt, dieser kalte Egoismus.
Aber dieses Wunder des Einswerdens vollzieht sich. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Er kann es nur immer so umschreiben. Ihr in mir und ich in euch. Wir in ihm und er in uns. Da ist das Siegel des Einswerdens mit Jesus Christus. Da realisiert sich das auch bis ins Leibliche hinein. Denn das dürfen wir ja nun nicht übersehen. Der Leib hat hier Teil am Leben Jesu. Wir hören es uns, der Geist nimmt auf, was sein Geist uns mitteilt. Und die Seele wird mitgespeist und schließlich auch verwandelt. Aber der Leib. Wir essen. Was wir essen, nimmt der Leib auf. Es geschieht die Assimilation der Speise, so nennt man das. Die Speise, die aufgelöst wird im Magen und geschieden wird, und das Gute, das geht in die Blutbahn. Was sind das für wunderbare Prozesse? Was sind das für herrliche, aber nur wirklich gute chemische Prozesse, die von Augenblick zu Augenblick in unserem Leib stattfinden? In die Blutbahn und durch das Blut in jede Zelle des Leibes. Es gibt in unserem Leib keine Zelle, die nicht durchs Blut gespeist wird. Würde eine Zelle nicht mehr durchblutet, würde der Leib sie abstoßen, es eitert. Also bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehenspitzen, in alle Organe, in jedes Glied kommt das Blut und im Blut das, was den Leib nährt. Die Speise wird assimiliert. Und wir essen sein Fleisch und wir trinken sein Blut. Und es gibt nicht eine Zelle im Leib, die nicht miternährt wird vom Leib und Blut Christi. Das ist so wirklich und wahrhaftig, dass in wer weiß wie vielen Fällen über der Mahlfeier Heilungen geschahen. Haben wir auch in unserer Gemeinde oft erlebt. Nicht immer ist es mitgeteilt worden, aber alle wussten das ja. Und hinterher ist es manchmal noch gesagt worden, bezeugt worden, im Kreis auch bezeugt worden. Wir haben uns mit gefreut dann. Dass es also Brüder gab oder Schwestern gab, die seit Wochen krankten und nichts schlug an. Und dann sagten, jetzt will ich mal ganz bewusst am Sonntag das Heilige Mahl empfangen als die Medizin für meinen Leib. Luther nannte das Abendmahl ein Pharmakon, das ist dasselbe. Eine Medizin, ein Heilmittel. Und wie oft ist es geschehen? Sie nahmen es und waren gesund. Leib, Blut Christi, Opfermahl. Und wir essen uns das Leben. Aber ein anderes vielleicht noch wichtiger. Welche Bedeutung mag dieses Mahl dann haben für unsere leibliche Auferstehung? Und bei jeder Mahlfeier wird gleichsam diesen sterblichen Leib zugefügt der Keim des ewigen herrlichen Lebens. Der Leib hat Teil am Tod und Opfer Jesu, am Fleisch und Blut unseres Herrn. Der Leib hat Teil.
Oh, das ist nicht die Sache bloß so fürs Innere, für den Geist. Der Leib, wir haben leibhaft Teil an dem, der sich für uns geopfert hat, auch leiblich geopfert hat. Und sein leibliches Sterben ist Leben für unseren Leib. Wir essen uns das Leben für unseren Leib. Welche Bedeutung mag das haben für die Auferweckung der Leiber? Für die Auferstehung am Tag des Herrn? Das heilige Mahl, das wir wieder und wieder genommen haben, unsere Geschwister kennen das nicht anders, allsonntäglich das Mahl. Ist das zufällig, dass dann in diesem Abendmahlskapitel Jesus das Brot und dann konzentriert sich ja wirklich bis hin zum Abendmahl mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Dass er hier, wer weiß, wie oft sagt, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Vers 39, Vers 40, Vers 44 und immer wieder. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Oder wie wir es vorhin lassen, 54. Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben in dem, der zu ihm kommt, den er in sich aufnimmt, mit dem er gleichsam eins wird, eine unlösliche Einheit bildet. Der hat das ewige Leben und ich werde ihm am jüngsten Tag auferwecken. Wir bereiten unseren Leib in jeder Mahlfeier für seine Auferstehung. Er hat schon das Leben in sich. Und das Leben wird über allen Tod triumphieren. Und der Tod wird verschlungen seinen Sieg. Oder, welche Bedeutung hat das heilige Abendmahl für die Entrückung, Verwandlung en atomo? Dieser fleischliche Leib in einem Nu ein geistlicher und das heißt auch ein herrlicher und unsterblicher Leib, ohne den Tod geschmeckt zu haben, hinweggerafft, Vereinigung mit ihm, der seiner Erstlingsgemeinde entgegenkommt, die Vereinigung im Luftraum. Wir werden in Ewigkeit danken für die Segnungen des heiligen Mahles, die da auch dem Leibe zugeführt worden sind. Von daher die Frage, wie oft mal, so oft die Möglichkeit besteht. Nie könnte ich sagen, ich brauche dich heute nicht. Oder würdet ihr sagen? Wo es angeboten ist. Wobei ich dennoch wieder in der ganzen Freiheit stehe. Und das ist auch möglich. Ich habe das wirklich ernst gemeint, wenn ich die Tage sage, wenn jemand, natürlich bleibt man der Freiheit. Aber je kostbarer es uns wird, umso mehr verlangt uns danach, den Herrn in uns aufzunehmen. Opfermahl, der damals am Kreuz geschlachtet worden ist, geopfert worden ist. Da ist er gegenwärtig, wir essen, wir trinken. Noch ein Punkt, wäre der vierte Punkt. Nun muss ich wieder mal ganz töricht reden. Ich habe Mut dazu, weil der Paulus auch manchmal sagt, ich rede mal ganz töricht. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Und mitunter quälen uns die dümmsten Fragen. Ich möchte nicht, dass jemand von einer solchen Frage gequält wird, wenn es ums heilige Abendmahl geht. Jedenfalls könnte einer sagen, na wie denn? Vor 2000 Jahren ist Jesus am Kreuz gestorben. 2000 Jahre essen die Christen von seinem Fleisch. Und wenn jemand immer bloß ein bisschen nimmt, trinken sein Blut. Und wenn es nur ein Schluck ist,
müsste ja nun längst aufgegessen sein. Ja, ihr lacht drüber, es gibt oft solche Fragen, die einem zu schaffen machen. Ich glaube, dass auch der Geist Gottes auf solche Dinge eingeht. Und darum ist mir das wieder nicht zufällig, die Zusammenordnung der biblischen Berichte im Johannesevangelium. Ihr wisst ja, dass jeder Evangelist an gewissen Stellen eine eigene Zuordnung der Geschehnisse hat. Ich glaube, dass das etwas vom Geist geordnet ist, je nachdem, was der Geist an Botschaft durch den einen Evangelisten sagen will. Aber bei Johannes ist es so, dass das Kapitel mit der Abendmahlstheologie beginnt mit der Speisung der 5000. Und aus dem heraus entwickelt sich alles, denn das hat ihn imponiert. Oh, 5000, da waren es bloß die Männer, die sie gezählt haben. Die Frauen haben sie nicht mal mitgezählt. Und die Kinder auch nicht. Wie viel mögen das also im Ganzen gewesen sein? Und Jesus wollte sie nicht ungegessen gehen lassen. Und sie sind alle gespeist worden. Satt geworden sind sie. Und 5 Brote und 2 Fischlein, das war das, was sie am Anfang hatten für diese große Schar Hungriger. 5 Matzen, das waren noch nicht mal 4 Pfünder. Das ist eher so wie Knäckebrot. 5. Die verspeisen wir und sind dann noch nicht mal satt. Und 2 Fischlein. Und dann das Wunder der Mehrung. Das war das Wunder der Mehrung. 5 Brote und 2 Fischlein in den Händen Jesu. Er hält sie dem Vater da und bringt die Danksagung Eucharistie. Und dann verteilt er in die Hände der Jünger und die gehen um unter den Tausenden, die sich in Gruppen gelagert haben. Und er gibt, ja, ne? Und er gibt. Und dann sind sie alle satt. Aber nicht so, dass sie sich's eingebildet haben. Was gibt's nicht alles für dummes Zeug? Was kann einen da nicht im Glauben irre machen? Hat sie nicht hypnotisiert, das hat der Herr Jesus nie gemacht. Sondern die 12 Körbe Brocken, die dann übrig bleiben, die reden ihre Sprache für sich. 2 Fischlein und 5 Brote und 12 Körbe voll, nachdem sie sie alle gesättigt haben. Bei Gott gelten andere Gesetze. Je mehr er gibt, umso mehr wird's. Bei uns ist es umgekehrt. Je mehr wir geben, umso weniger wird's. Aber bei Gott das Wunder der Mehrung. Je mehr er geben kann, umso mehr wird's auch. Und je mehr Menschen kommen und verlangen sind und sie essen von dem Leibe Jesu Christi, sein Fleisch, und trinken von seinem Blut, ein Schluck sein Blut, sein Leben nehme ich in mich hinein. Er hat sich für mich geopfert, für mich den Tod erlitten. Das nehme ich für mich an und ich erhabe das Leben in ihm. Und in Ewigkeit werden wir essen können und im Himmel wird weiter gegessen. Und alles wird nur gesättigt sein von ihm und alles wird nur durchdrungen sein von ihm. Und alles wird nur der eine sein, er ist alles in allen, alles in allen. Auch diese neue Leiblichkeit. Alles durch seinen Tod und nun seine Auferstehung. Was sind das für große Wunder? Und ein letzter Punkt. Noch ein kleiner Rückblick auf 3. Mose 8. Und da wird mir dieses 3. Mose 8 nochmal ganz wichtig als die Vorschattung. Und von daher wird man hellwach. Hörend, sehend. Jedenfalls in 3. Mose 8 wird gesagt, dass die Hände 2-mal gefüllt werden. 1-mal, um das Webopfer darzubringen, von demselben Opfer. Das heißt also, nur die anderen mitzubringen, vollkommen in Christus. Er starb nicht bloß für mich, für sie alle. Und zweitens, der Hände gefüllt, dass wir nun essen und trinken. Das Opfer mal halten. Die Frage: Wo ist denn jetzt im Leben Jesu, ganz besonders typisch, unisono wieder mal, das Webopfermotiv? Nun bringt er sie alle dem Vater dar. Wo ist denn das? Johannes 17 ist das Webopfer Jesu. Johannes 17 ist das Gebet des hohen Priesters. Für die Gemeinde Jesu aller Zeiten, damals bis heute. Dazu brauchte man eine Woche Rüste extra. Dieses wunderbare Johannes 17. Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit ich der Sohn verherrliche. Wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und dann sagt er, ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie wissen, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir sei, 7. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, nichts Eigenes. Spricht nun zum Vater von all dem, was er ihnen mitgeteilt hat. Vers 9, ich bitte für sie und nicht für die Welt, sondern für die du mir gegeben hast. Sie sind dein. Er bringt sie jetzt alle dem Vater, seine Jünger, alle, die ihm gehören, alle, die der Vater zu ihm gezogen hat. Und keinen stößt er hinaus und die nun sein Eigentum geworden sind. Für die bitte ich. Alles, was meines ist, dein, was deines ist, mein. Ich bin in ihnen, Herr, in denen verherrlicht, auch die, die umher sind. Ich bin in ihnen verherrlicht. Wenn man denkt, was das für Gesellschaft war und was denn jetzt noch auf sie zukommt. Und bald wird der Petrus verleugnen und der Judas geht hin zu verraten. Und alle verlassen sie ihn. Sieh, ich bin in ihnen verherrlicht. Es ist das Werk Jesu. Er sieht sie schon verherrlicht durch seinen Dienst an ihnen. Und so stellt er sich vor den Vater, Verherrlichte. Wie wohl vor Augen, was ganz anders ist. Da haben wir das Webopfer. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen. Es war sein Dienst an ihnen. Er hat sie festgehalten. Das ist sein Werk, nicht ihr Werk. Wir werden längst fort. Und es ist keiner verloren, außer dem Sohn des Verderbens. Aber auch da muss Schrift erfüllt werden. Und er sagte, und nun komme ich zu dir. Sagt es in der Welt vor ihnen jetzt, dass ihre Freude vollkommen sei. Sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Ihr habt es auch in den Tagen gekriegt. Und die Welt hasste sie. Sie sind nicht von der Welt. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Sie gehören zu mir an den himmlischen Bezirk. Jetzt schon. Merkt ihr, wie er Glauben, das alles jetzt schon nimmt, wie wohl alles dagegen spricht. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehme, sondern dass du sie bewahrest vor dem Bösen. Übergibt sie dem Vater. Sie sind nicht von der Welt. Und dann kommt dieses Wort. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Oh, dass du sie aufzeigst, damit sie die Richtung finden, die Spuren erkennen und nun dein Weg, mein Weg, ihr Weg. Dein Wort, wir haben das ja die Tage immer wieder alles aufklingen lassen. So wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie nun auch in die Welt. Jetzt sind die dran. Jetzt geht das, was ich getan habe, weiter in ihnen. Greift weit voraus und so stellt er sie als vollbereitet durch seinen Dienst vor den Vater. Ich heilige mich selbst für sie, damit sie in Wahrheit Heilige seien. Aha, jetzt ist es klar ausgesprochen, hier ist nichts mehr dran zu ändern. Die sind heilig, ich gebe meine Heiligkeit für sie dran. Ich gehe jetzt ans Kreuz, zur Sünde gemacht. Und sie sind Heilige. Ihre Sünden nehme ich und meine Heiligkeit empfangen sie. Vater, die Sache ist fest, ich habe es für sie getan. Das ist Webopfer. Merkt ihr? Sie, wie sie sind, nehmen und im Opfer Jesu Gott bringen. Das alles kann er nur von seiner Opferung her sagen. Ist das etwas Großes. Und dann, nun merken wir, wie der Griff weit geht, bis ans Ende. Ich bitte aber nicht allein für die, die jetzt um mich her sind, auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben haben. Da seid ihr alle dabei. Wir sind ja solche, die durch dieses Wort, was ihnen gegeben ist, was zum Evangelium geworden ist, was durch die Welt gelaufen ist, die durch dieses Wort zum Glauben gekommen sind, an Jesus, sind wir. Für uns, die wir durchs Wort zum Glauben gekommen sind, hat er damals gebetet. Wirklich? Da hat er gebetet für den Hermann Brettschneider. Da hat er gebetet für jeden in dieser Runde. Und Dieter Dietzold und für seine Frau. Und wer nur glaubt, auch in unseren Gemeinden, darf ich sagen, oh wie schön, der hohe Priester hat damals für sie gebetet, sein Gebet erhört. Wenn wir nur dort einsetzen wollten, uns darauf berufen wollten, Vater, für uns hat er gebetet damals, damit sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns sein und die Welt glaube, du hast mich gesagt, nun geht es darum, dass das offenbar wird wirklich. Das Einssein, Eisenfeuer, die innigste Versmelzung, er hat darum gebetet. Und ich habe ihnen gegeben, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Menschenskinder, das ist also eine Erbschaft. Die Herrlichkeit, wir sahen seine Herrlichkeit, die Doxa im Leben Jesu, voller Gnade und Wahrheit. Und er sagt, und das alles habe ich jetzt damit ihnen vermacht. Denn ich gehe jetzt hin, ohne alle Herrlichkeit ins Kreuz, ins Grab und hinab. Und das ist mein Vermächtnis, das ist das Testament Jesu zugleich. Damit die Welt erkenne. Das Testament, Vater, ich will. Ich weiß keine andere Stelle, wo der Herr gesagt, Vater, ich will. Es ist seine letzte Willenserklärung im Blick auf die Gemeinde Jesu aller Zeiten. Das, wo ich bin, die bei mir sein, die du mir gegeben hast, unlöslich mit ihnen verbunden. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und so bis zum Ende. Am Ende die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Dieselbe Liebe, mit der Vater und Sohn liebt, in ihnen. Hat er erbeten. Da haben wir noch was vor uns. Und ich in ihnen. Und ich in ihnen. Das ist das vollkommene Webopfer Jesu. Das ist sein Webopfer nicht bloß für die paar damals, für die Jünger Jesu aller Zeiten, wir mit einbezogen. Was ist uns widerfahren? Und nun fragen wir uns, in welchem Zusammenhang ist das geschehen, dass der Herr Jesus das hohe priesterliche Gebet gebetet hat, dieses Webopfer Gott dargebracht hat? Wann war das in seinem Leben? Wo ist das einzuordnen?
Zwischen Heiligen Abendmahl und Kreuz.
Können wir so nicht sagen. Wenn ich nach 3. Mose 8 gehe, das können wir nicht sagen, an welcher Stelle. In Verbindung mit dem Abendmahl können wir nur sagen. Aber wenn ich nach 3. Mose 8 gehe, dann weiß ich, das Webopfer geht vorher. Erst bringt er die anderen alle und dann gibt er sich zur Speise. In unseren Abendmahlsfeiern fehlt mir das Webopfer. Man könnte sagen, es sind manchmal ein Sätzlein, ein winziges in der Liturgie, wo man es Nein denken könnte. Aber das fehlt. Ganz anders etwa in der katholischen oder orthodoxen, ich weiß nicht, wie es anglikanischen ist, Kirche, wo das verbunden ist mit den großen Fürbitten. Da sind wir hin da. Nicht ich allein, die anderen auch. Gerade das Wichtige, was wir heute Vormittag sagten, Ich kann es ja nur für mich haben, wenn ich die anderen auch bringe. Nun bringen wir zugleich das mit. Ehe wir essen und ehe wir trinken, wollen wir die anderen alle mitnehmen. Wenn man das sieht, dann wird das Abendmahl eine Priesterhandlung. Nicht bloß eine Sache für mich, ich will hier nochmal was haben. Das Abendmahl recht verstanden ist ein priesterliches Handeln an dem ganzen Leib Christi, an den Brüdern und Schwestern in aller Welt, die alle mit zu diesem Leib gehören. Bringen Sie ihn da, die auch. Die auch. Wisst ihr, das vermisse ich. Wir halten das so, wir wollen nie Umstürzler sein. Wir können keine neue Abendmahlsordnung schaffen im Gottesdienst. Aber wir haben gesagt, ihr seid doch alle Priester, berufene Priester. Dann haben wir das immer so gehalten, während der Kommunion, und die dauert ja immer eine ganze Zeit, wenn 80, 90 oder so viel noch mehr kommunizieren, mal halten, dann ist viel Zeit. Dann sitzen die Brüder und Schwestern in der Bank und dann beten sie zu Gott, bringen Gott da das Webopfer Jesu. Besser können wir es nicht sagen, als erst gesagt, wir bringen dem Vater die Worte des Sohnes, des Hohenpriesters. Für die vielen in der ganzen Welt, die jetzt mitgespeist werden möchten. Dazu hat mir jedenfalls 3. Mose 8 geholfen. Die Augen aufzutun, Verständnis zu geben für Dinge, wo man in anderen Kirchen sieht, da ist das noch vorhanden. Uns ist es irgendwie verloren gegangen und geblieben ist bloß noch, wir müssen wieder mal zum Abendmahl gehen. Und dann rückt die Familie los, so war das jedenfalls. Möchte sagen, Gott sei Dank auch nicht mehr. Sondern Brüder und Schwestern, die wirklich wissen, was ihnen zuteil wird. Das Abendmahl recht gesehen ist ein priesterliches Handeln, da gehört das Webopfer dazu. Und darum in unseren häuslichen Abendmahlsfeiern, wo wir nicht unbedingt die Liturgie halten müssen, haben wir es in der Form, ihr habt es in 2 Abende mitgemacht. Das ist die bei uns entstandene, das ist die Form, die sich aufgebaut hat auf 3. Mose 8. Wir haben ein Sündopfer, das ist das Erste, wir bekennen und nun weisen wir auf das Sündopfer, der Christus für uns. Klar müsste sein, das zweite Gebet, das haben wir damals nicht formuliert, das müsste sehr klar sein als das Brandopfer, wo das in ganzer Klarheit zum Ausdruck, er ist unser Leben. Unser Leben ist Christus, wir haben kein anderes. Ist aber mein Leben, sein Glaube ist mein Glaube, Vater, das ist in mir. Und seine Liebe ist meine Liebe, die Hingabe mit ungeteiltem Herzen an deinen Willen. Christus in mir. Seine Heiligkeit, er hat sich geheiligt. Seine Hoffnung ist meine Hoffnung. Ist unsere Hoffnung, wenn wir es einmal halten. Das ist das Brandopfer. Und nach der Konsekration, wo wir also wissen, nun ist das für uns, die wir hier feiern, nicht mehr bloß Brot und Wein, sondern Leib Christi, Blut Christi. Und da nun gleichsam, indem wir das in der Hand haben oder vor uns haben und ehe wir selber essen, bringen wir das Webopfer da und darum an dieser Stelle Johannes sitzen. Nur, dass ihr es mal wisst, ihr habt es zweimal mitgefeiert und wir werden es heute Abend nochmal feiern. Wieso und wie das entstanden ist. Und so haben wir es seit vielen Jahren. Und es ist mir kostbar so. Das allerletzte, was ich dazu noch sage, selbst das Essen und Trinken beim Abendmahl ist eine Priesterhandlung. Wieso? Wenn wir essen, jetzt irdische Speise, der Mund isst, nimmt auf, zerkleinert, schluckt, dann wird nicht bloß der Mund ernährt, der isst, das ist immer komisch aus. Sondern der ganze Leib wird mitgespeist. Sagten sie. Jede Zelle. Der Leib Christi ist nicht teilbar. Leib Christi in aller Welt, in allen Konfessionen. Und ich weiß, wenn wir jetzt essen und trinken, kommt es seinem Leib zugute, nicht bloß mir. Und da freue ich mich immer, dass der liebe Gott die Erde als eine Kugel erschaffen hat. Und wenn auf der einen Seite gerade morgen ist, geht auf der anderen Seite das Abend und die Nacht bricht herein. Und des Morgens, wie viel wird dann Eucharistie gefeiert? Bräunstorf wird sie gefeiert jeden Morgen und in aller Welt. Und all die anderen, ob sie nun schon schlafen, mitten in der Nacht sind oder mitten am Tag sind, sie werden mitgespeist. Wir essen und trinken und der ganze Leib wird auferbaut. Priesterliches Handeln kommt dem Ganzen zugute, aber nun ist es schön. Und wenn ich mich niederlege und schlafe, ich werde mitgespeist. Auf geheimnisvolle Weise ist der eine Leib. Wir haben das mal massiv erlebt. Früher hatten wir ein bisschen mehr Zeit uns genommen. Da haben wir auch in die Mahlfeiern bestimmte Namen von uns Anvertrauten mit reingenommen, die so unsere Gäste waren und sehr mit reingenommen in die Mahlfeier. Namentlich genannt beim Lebopfer. Und dann erfuhr ich mal von einer Frau Rostock, also weit weg von hier, und die ins Krankenhaus gekommen war, Glaubensschwester, die mit uns sehr verbunden ist und für die wir dann immer auch das Mahl mitgenommen haben, dass sie jeden Morgen um 7 Uhr so einen Strom der Kraft empfing, die gar nicht hat fassen können, bis sie nach Tagen, ach, das ist die Zeit, wo sie in Bräunstorf Abendmahl halten. Es ist wahr, und bitte gewiss, das ist ein Auferbauen des Leibes, Handeln am Ganzen des Leibes, raus aus der Isolierung vom Ganzen und dem Egoismus, wo wir bloß an uns denken und immer denken fürs Ganze, wir können es nicht immer neu uns in Erinnerung bringen lassen. Wir leben für das Ganze und feiern auf die Weise bei jeder Mahlfeier die Einheit in Christus, das eine Leben, wo Konfessionen uns trennen, ach Schreck, und es eben noch nicht möglich ist, miteinander auch zu feiern, das Mal. Aber indem ich esse, weiß ich, meine katholischen Brüder, die zum Leibe Christi gehören, die werden mitgespeist. Und ich weiß auch, wenn die feiern, werde ich mitgespeist. Weil man ist das eine ganz große Weite, und es ist eine Einheit in dem einen. Hier feiern wir Einheit. Sie besteht, das eine Leben ist, sein Fleisch, sein Blut für die vielen, ob Methodist, ob Katholik, ob Darbist, ob Baptist, ob Orthodox, ob. Leib Christi lässt sich nicht trennen. In Christus ist das eine. Die Einheit ist da, bei allem, was vor Augen ist, an Trennung. Wir gehen immer von der Einheit aus. Und die geglaubte Einheit wird gelebte Einheit werden. Das ist der beste Dienst am Leib Christi und im Mahl. Iss nur und trink nur und sie werden alle mitgespeist. Du wirst auch mitgespeist, wenn die anderen es nehmen. Das ist eine Zirkulation des Lebens aus Gott durch das Opfer Jesu. So viel. Das sind wir fertig. Das Abendmahl, wenn ihr mitfeiern wollt, wie das Schlussgebet, das auch zum Ausdruck bringt, danke, dass diese heilige Speise, die wir jetzt empfangen haben, dem ganzen geheimnisvollen Christusleib zugute kommt. Stärkung der Schwachen, Wiederheilung der Kranken, Rettung der Bedrängten, Belebung der Sterbenden und so weiter. Dem ganzen geheimnisvollen Christusleib zugute kommt. Dass wir nur immer den Blick aufs Ganze weiten. Und die getrennten Brüder werden mitgespeist.